Ihr hört Comic Review Ausgabe 171 mit dem Album Asterix, der Papyrus des Cäsar. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal geht es um den mittlerweile 36. Band Asterix, der Papyrus des Cäsars, quasi brandheiß, frisch aus der Druckerei und nun gleich besprochen. Es ist ja doch mehr Zeit vergangen, als ich so in Erinnerung hatte, denn gefühlt kam der letzte Band Asterix bei den Pikten gerade eben erst raus. Ich habe nochmal geschaut, ich hatte dazu in Comic Review Ausgabe 58, ich werde es entsprechend verlinken, diesen Band besprochen und das war bereits im Dezember 2013. Nun haben wir 2015, es ist einige Zeit vergangen. Ich dachte irgendwie, dass dieser Rhythmus eigentlich ein bisschen weniger ist, aber das Warten hat sich wirklich gelohnt, um das mal so ein bisschen vorwegzunehmen. Damals hatte ja Asterix bei den Pikten 9 von 10 Punkten bekommen. Das war so der erste große, tolle Band, der mich wieder fasziniert hatte, der von Ferry geschrieben worden ist und von Conrad, also Didier Conrad, gezeichnet. Das muss man auch bei diesem Buch sagen. Ich hatte dieses Heft nun, oder ja, das ist ja nur das Heft, mehreren Personen gegeben, die auch so alle dieses Buch aus ihrer Kindheit kennen. Und das Erste, was auffällt, ist, dass der Ton, die zeichnerische Umsetzung immer noch diesen gleichen Charme, das gleiche Flair hat, wie es früher einmal war. Für meinen Geschmack, das konnte irgendwie kein anderer, sagen wir mal so, na gut, vielleicht hat sich auch kein anderer so intensiv damit befasst, entsprechend feststellen. Für meinen Geschmack sind manche dieser Figuren ein wenig moderner, also man kann das schlecht beschreiben. Also Asterix und Obelix sind immer noch Asterix und Obelix, Cäsar sieht immer noch aus wie Cäsar, der spielt ja nun mit hier eine der Hauptrollen. Aber ich weiß nicht, an was ich jetzt festmache, aber ein bestimmter Stil, eine bestimmte Ausführung der Linien wirkt für mich etwas jünger, etwas frischer. Wo es definitiv auffällt, dass hier etliche Jahre ins Land gegangen sind, ich meine mal jetzt den ersten Band, den ich hatte, hatte ich ja damals schon erzählt, so Asterix der Gallier war so bei mir so der Einstieg vor etlichen Jahren, ist natürlich die Farbgebung, die Farbe an sich und wie es koloriert worden ist. Da merkt man schon, dass hier eben einige Zeit vergangen ist. Also die ist in dem Fall stellenweise wirklich ausgesprochen gut und ausgesprochen gelungen. Es gibt so ein paar Sachen, die mir sehr gut gefallen. Also ich sage jetzt einfach mal zwei Seitenzahlen. Wer das Buch nachher in der Hand hat, der kann ja mal schauen, was ich dann so meine. Also zum Beispiel Seite 18, da geht es dann um den Druiden, der quasi aus dem Schlaf geweckt wird und die Papyrusrolle zum ersten Mal auftaucht, beziehungsweise auch eine sehr, sehr lustige Szene nachher später, Seite 32, in dem der Druide Miraculix einen alten, naja, Lehrer trifft und der alte Lehrer so ein bisschen aus seiner Erinnerung an den Druiden, an den Miraculix spricht. Also das muss man schon sagen, so dieser Charme dieses Buches ist in gleichermaßen faszinierend wieder wie bei den Pikten. Wenn ich es jetzt mal, und da greife ich der Wertung vielleicht ein klein wenig vorweg, beide Hefte nebeneinander stelle, welches ich jetzt lieber mag und welches jetzt vielleicht darunter zurückstehen muss, muss ich sagen, ganz knapp, Papyrus geht so ein ganz knapp hinter den damals neuesten Band Asterix bei den Pikten, aber nicht viel. Also ich würde sagen, es ist so ein Mini-Mühe, den man da vielleicht als Abstrich nehmen müsste. Als kleine Trivia voran, geplant war ja eigentlich ein ganz anderer Titel für diesen 36. Band. Ich glaube, der Originaltitel, der eigentlich geplant war, Cäsars Geheimnis. Und da ging schon so ein Aufschrei durch die Comic-Schaffenden allen voran, der zumindest bei mir so am ehesten in Erinnerung geblieben ist oder zum ersten Mal auch so richtig diesen, wie sagt man heute so schön neudeutsch, den Shitstorm ausgelöst hat. Sascha Wüstefeld, der sich darüber aufgeregt hat, dass als die ganzen Cover, also es waren ja so europaweit sämtliche Cover enthüllt wurden und alle hatten halt so eben im Text mit diesen Papyrus und ja, nur die deutsche Ausgabe sollte einen anderen Titel bekommen, Cäsars Geheimnis. Und da hatte man sich dann so ein bisschen echauffiert darüber, wie das denn sein könne, warum man denn nicht so diesen viel besser klingenden Titel der Papyrus des Cäsars, also der Papyrus einfach mit eingreift und ob man denn den deutschen Leser nicht zutraut, dass er weiß, was ein Papyrus ist. So oder so, am Ende gab es auch, glaube ich, eine Pressemitteilung von Egmont Ehapa Media, ich weiß gar nicht, doch Egmont Ehapa Media, in der die Änderung des Titels bekannt gegeben wurde. Da steht zwar dann irgendwas da von rechtlichen Gründen, aber ich glaube, man hat sich vielleicht doch einfach dem Original eher angenähert oder ich weiß es gar nicht, ob umgedreht vielleicht rechtlich sogar gesagt worden ist, passt auf, wir hätten ganz gerne eigentlich lieber den richtigen entsprechenden Titel. So, das aber als kleine Trivia vorweg, darum sollte es eigentlich gar nicht gehen. In diesem Buch, Asterix findet ja irgendwie immer, für mich zumindest, man kann so einen sozialkritischen Aufhänger mitsehen. In dem Fall ist es eine interessante Form eines, ja man könnte fast sagen, so ein neudeutsch Whistleblower, also jemand, der etwas weiß und das unter den Teppich gekehrt werden soll. Natürlich, wenn Cäsar nun so ganz prominent da drauf ist, dann hat der natürlich irgendwas unter den Teppich zu kehren und er schreibt, man könnte sagen, so seine Gedanken, seine Memoiren, seine Erlebnisse. Und das Interessante ist, erst ist Cäsar doch relativ offen und sagt, hier, alle Feldzüge liefen eigentlich super, bis auf einen kleinen, also unsere Gallier sind natürlich immer unbesiegbar. Das will ich nicht unerwähnt lassen. Und dann kommt eben der Schreiberling, der das ganze Buch da schreibt und vielleicht auch so ein bisschen die PR macht und sagt, naja, pass auf, also das klingt irgendwie nicht so gut, lassen wir einfach diese Geschichte unerwähnt und damit bist du dann der Sieger über ganz Gallien, also das ganze römische Reich, du hast alles zu deinen Füßen liegen. Und Cäsar ist erst nicht ganz so richtig damit einverstanden, lässt sich aber dann zu breitschlagen. Und diese Papyrusrolle, die von den Schreibern bereits verfasst worden ist, wird quasi vernichtet unter den Teppich gekehrt. Bis auf eine, denn einer der Schreiber stiehlt sich damit davon. Und wie sollte es anders sein? Es wäre nur kein Asterix-Abenteuer, wenn sie nicht über Umwege direkt bei den Galliern landet. Die sehen darin eigentlich auch kein größeres Problem. Zunächst wollen dann auch irgendwie im weiteren Kontext ein bisschen ihre Geschichte, also ihre Kommentare zu dem Buch des Gallischen Krieges mitverfassen. Aber das Wichtigste ist eben die Erinnerung an die Gallier wachzuhalten. Und ich meine, ich muss sagen, man spannt hier diesen Bogen perfekt. Ich meine, ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Ich möchte natürlich auch nicht zu viel spoilern, aber am Ende gibt es so ein Postskriptum. Also diesmal ist nicht die letzte Szene das große Festmahl oder das große Fressen, wie man es auch immer sagen will. Das gibt es auch. Das ist die obere Hälfte der letzten Seite. Und dann gibt es noch eine untere letzte Seite. Da gibt es eine Entwicklung, die ich einfach spannend finde. Das finde ich eine tolle Idee. Man muss sich überlegen, 36 Bände sind gemacht worden und keiner ist auf die Idee gekommen, eben die Sache auf diesem Blickwinkel zu betrachten. Wenn ihr jetzt logischerweise nicht wisst, was ich meine, dann kauft euch einfach dieses Album. 6,50 € kostet es, sind 48 Seiten, wobei mittlerweile auch noch eine Hardcover-Ausgabe erschienen ist. Die ist aber dann, glaube ich, ein Tick teurer. Naja, also nicht viel teurer, kostet 12 €. Muss man einfach wissen, was man dann eher sammelt, ob Hardcover oder nicht, so oder so. Das Ende dieser Ausgabe ist gut und auch der Mittelteil ist irgendwie spannend. Ich habe zwar zwischendurch einen ganz kleinen Moment irgendwie den Eindruck, da wird nicht der rote Faden verloren, aber da wird so diese Geschichte so ein bisschen aufgefüllt. Ich kann es schlecht beschreiben, denn gerade die Art und Weise, wie diese Schriftrolle oder deren Inhalt nachher erhalten bleibt oder gesichert wird, wirkt so ein bisschen, ich weiß nicht. Was ich auch spannend finde, ist die Tatsache, dass die Gallier ja auch auf bestimmte Zeitungen warten und auf bestimmte Informationen, die sie bekommen, und unter anderem ein Horoskop und dann plötzlich so ganz entgegen ihrer Mentalität eigentlich. Das passt vielleicht auch nicht zu dem typischen Gallier, aber zeigt halt einfach auch so, dass sie auch in Anführungszeichen nur Menschen sind, lesen alle ihr Horoskop und sind plötzlich darauf erpicht, eben diese Prophezeiungen, in Anführungszeichen, aus diesem Horoskop erfüllt zu sehen. Das spielt dann Cäsar, also indirekt, also der Berater, der Syndikus, der Julius Cäsar beraten hat, der ist eigentlich gar nicht so fies. Er versucht natürlich irgendwie auf sein Geld zu kommen und er will auch dann, muss dann, weil plötzlich bekannt wird oder Cäsar bekannt wird, dass diese Rolle dann doch im gallischen Dorf gelandet ist, eben diese wieder zurückholen und wie es immer so ist, dabei gibt es eben den ein oder anderen Streit beziehungsweise das ein oder andere Problemchen, das gelöst werden muss. Unter anderem, wie gesagt, diese Schriftrolle wurde dem Polemix zugespielt. Das ist übrigens auch wieder gelungen. Es gibt diverse schöne Namen, die ich jetzt gar nicht so alle nennen will, die einfach so ein bisschen ein jedes Mal schmunzeln lassen. Und das ist ja über die Jahre einfach auch so ein Talent oder so ein Geschick oder ein Merkmal eines Asterix-Bandes, dass der unheimlich viele tolle Namen hat. Sei es nun die römischen Legionäre oder Feldherren. Dann gibt es ja hier so das moderne Kommunikationssystem, das dann bei den Römern installiert wird, was aber eigentlich nur Brieftauben sind. Und Obelix sich dann darüber wundert, warum denn die einen ihr Essen mit rumschleppen. Und er meinte so, nein, das ist kein Essen, das ist quasi so das Kommunikationsmittel der Zukunft. Wie gesagt, das Ganze hat für mich beim Lesen immer so ein bisschen so die WikiLeaks-Anklang, also den WikiLeaks-Anklang mit. Ich glaube auch in irgendeiner dieser Pressemitteilungen steht dann auch da, dass das halt so ein, diese Figur dieses WikiLeaks-Gründers Julian Assange so als Vorbild genommen wird, was bei mir gar nicht so ganz stark herauskam, aber eben so dieses, es gibt Informationen, die bestimmte unter den Teppich kehren wollen und die nun trotzdem den Weg in die Öffentlichkeit finden. Das ist so die Kerngeschichte dieses Buches, eines dieser Bücher, Asterix, ich weiß auch nicht. Also es ist definitiv ein Buch, das ich sicherlich noch mehr als einmal zur Hand nehmen werde, was dann aber auch sicherlich dem fantastischen Artwork geschuldet ist. In altbekannter Tradition halt wirklich sehr detailgetreu mit sehr vielen kleinen Details. Also sei es nun einfach Brieftauben, die losgeschickt werden, sei es Miraculix, der da aus dem Schlaf geweckt wird und dann plötzlich in seinem Schlafgemach im Schlafanzug dasteht. Oder eben auch hier dieses auf dem Horoskop basierende giftige Klima im gallischen Dorf, was dazu führt, dass sie eigentlich gar nicht dann auch so die Römer so richtig angreifen wollen oder sich da nicht ganz einig sind, weil plötzlich jeder da irgendwie denkt, er muss der Prophezeiung des oder der Voraussage des Horoskops entsprechend getreu sich geben und entsprechend handeln, was dann vielleicht eben so dieses Universum von Asterix bereichert. Ich denke mal, jeder Schöpfer, jeder Macher eines Buches möchte natürlich irgendwie seinen eigenen Stempel mit einbringen, seine eigene Facette mitbringen. Und in dem Fall ist es so, dass hier eben gezeigt wird, dass die Gallier sich eben nicht immer einig sind, dass es da auch Angriffspunkte gibt, dass sie am Ende, wie sollte es anders sein, natürlich trotzdem dann gemeinsam dastehen. Dann kommt nochmal so diese Reise von Miraculix, Asterix und Obelix und natürlich Idefix darf natürlich auch nicht fehlen, in den Carnutenwald, für Nicht-Druiden verboten, steht da übrigens ganz groß, um dort den alten Druiden Archiropteryx aufzusuchen. Welche Rolle dieser spielt, werde ich natürlich nicht verraten. Weitere lustige Namen, also weitere Druiden, die sie auf dem Weg finden, sind Parabolix zum Beispiel. Einer der guten Namen, aber noch nicht der beste. Also wie gesagt, ich werde auch jetzt keine Wertigkeit machen. Wie gesagt, die Namen müsst ihr einfach selber entdecken. Das ist ein Teil der Unterhaltung. Aber um zurückzukommen, also da wird halt eben dieser Druidenwald mit ganz vielen Druiden gezeigt und das gibt diesem Universum rund um Asterix eben noch so eine gewisse Tiefe und Tragkraft, die diesem Universum offensichtlich noch gefehlt hat. Es wirkt nicht aufgesetzt, es wirkt also harmonisch eingefügt und es gibt einfach noch so ein Puzzleteil zu dem Ganzen. Was mir persönlich auch gut gefallen hat, war, jetzt weiß ich gar nicht, wie hieß er denn, Methusalix, dieser ganz alte, glaube ich, der ein Horoskop steht sinngemäß, ja, er muss neue Eroberungen machen und ist die ganze Zeit wie so ein lüsterner Lustmolch unterwegs, um da irgendwie das junge Fleisch zu bekommen. Ist aber natürlich nicht so ganz gern gesehen von seiner derzeitigen Lebensgefährtin und das führt zu einigen komödiantischen Verwechslungen. Wie dieses Geschehen nachher um dieses Horoskop nochmal aufgelöst wird, ist auch eine Sache für sich und da merkt man, Asterix ist derjenige, der ganz clever ist, weil eine Sache noch, Obelix muss sich nämlich auch erheblichen Einschränkungen unterziehen, beziehungsweise unterzieht sich diesen, weil das eben auch so in seinem Horoskop stand. Und das führt dazu, dass er vielleicht nicht immer der Bestgelaunteste ist. Und Asterix löst die ganze Sache ganz clever auf und dann merkt man halt auch, dass so Horoskope eigentlich einfach nur eine Frage der Sichtweise sind, wie die Sache entsprechend angesehen wird. Wie gesagt, mich hat diese Geschichte angesprochen, sie hat mir gut gefallen, sie war eher so ein Feel-Good-Buch, wo man sagt, oh, man stößt nicht an, man ist nicht irgendwie auf bestimmten Seiten, wo man sagt, oh, das ist mir jetzt ein bisschen vielleicht zu politisch, also dieser leichte Unterton ebenso dieses Whistleblowers ist enthalten, trotzdem hat es diesen Humor, diese Spritzigkeit, die Asterix hat und ist einer der besseren Bücher definitiv. Natürlich wird wahrscheinlich auch über dieses Buch wieder fast auf wissenschaftlichem Niveau gesprochen werden. Beim letzten Mal ging es ja dann auch so um schon allein um die Übersetzung, also mit welcher Wortwahl bestimmte Sachen übersetzt worden sind. Mir persönlich ist jetzt nichts irgendwie angestoßen, aber ich kenne auch das Original, also das französische Original natürlich nicht und kann da schlecht vergleichen, aber bin mit dem, was ich hier habe, sehr zufrieden. Wie gesagt, Asterix bei den Pikten war auch das erste, was ich seit langem dann wieder gelesen habe. Vielleicht liegt da auch der Ursprung begründet, dass es für mich ein bisschen reizvoller war als dieser Band, aber wie gesagt, der Unterschied ist so um Haaresbreite geht der Papyrus des Cäsars so quasi auf Platz 2, wenn ich diese beiden Bände vergleiche. Am Ende bekommt er dann von mir ebenfalls 9 Punkte. Es ist wirklich ein solider Comic, der mehr als Spaß macht, den der geneigte Comicleser wahrscheinlich, also Asterix-Sammler und Comicleser wahrscheinlich eh nicht aus seiner Sammlung herauslassen wird, und alle anderen, die vielleicht nur Gelegenheitsleser sind, die immer auf gute Geschichten warten, dem sei dieses Buch definitiv empfohlen. Und er wird sehen, es macht Lust auf mehr. Eine Neuerung ist, dass gleich vorne im Einband zu finden ist, dass es diesen Asterix jetzt auch als E-Paper gibt. Ich habe leider keine Ahnung, was das kostet, aber ich sag einfach mal, wer Asterix mag, der kauft sich das lieber als Heft, als Album. Wie gesagt, mein Sohn hat es dann auch schon in der Hand und irgendwie fühlt sich das einfach besser an. So ein Comic muss in Buchform sein, eher weniger irgendwie digital. So, das soll es dann auch gewesen sein zu Asterix, der Papyrus des Cäsars, Band 36, wirklich wieder ein fantastisches Leseerlebnis. Ihr werdet viel Spaß damit haben. Seid euch gewiss. In diesem Sinne, weitere Besprechungen dieser Art findet ihr wie immer auf comicreview.de. Die Besprechung zu dem letzten Band Asterix bei den Pikten werde ich entsprechend nochmal verlinken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Noch ein ganz, ganz kleiner Nachtrag, dann soll aber wirklich Schluss sein, auch wenn ich mich schon verabschiedet habe. Ich habe gerade gesehen, ein wenig teuer, aber irgendwie reizt mich es doch, Asterix Nummer 36, das Artbook der Papyrus des Cäsars. Aber wie gesagt, 199 € ist wahrscheinlich wirklich nur etwas für sehr, sehr ambitionierte Sammler. Beziehungsweise Asterix Nummer 36 als Luxusedition gibt es auch nochmal für 49,99. Beides limitiert, das eine auf 499 Exemplare, das andere auf 999 Exemplare, wobei mich wirklich am meisten das Artbook interessieren würde, aber ich glaube, am Preis scheiden sich so ein wenig die Geister, aber ich werde den Shop von eHapa auch nochmal verlinken, dann könnt ihr ja selber nochmal schauen, ob es euch das gegebenenfalls wert ist. Da gibt es noch jede andere Menge Merchandising, aber das Artbook, ja, also wenn jemand 199 über hat und mir Euro über hat und mir irgendwie einen unheimlich großen Gefallen tun möchte, immer her damit. So, jetzt aber endgültig. Tschüss.